Hallo, herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Sonderfolge und auch tatsächlich zur letzten Sonderfolge, Peter. Na, wir sind schon bei Folge 7. Herzlich willkommen, Julia und Christian. Wir sind beim Thema Medizin recht leicht gemacht. Ja, sind nun mal in großer Runde hier. Es ist wirklich die letzte Folge heute, die wir zusammen aufzeichnen, kurz nach der Nemea. Wie geht's euch nach der Nemea? Und erstmal schön, dass ihr euch nochmal Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen.
Ja, ebenfalls. Die Meer war großartig. Also wir haben viel Spaß gehabt, viele bekannte und auch neue Gesichter getroffen. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass die Demeer dieses Jahr den Rekord geknackt hat. Die hatten wohl mehr als 20.500 Menschen vor Ort. Und das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, um das Thema noch weiter in die Breite zu tragen.
Ja, ich glaube, wir haben auch sehr viele bekannte Gesichter alle gesehen, die man sonst auch vielleicht nur digital gesehen hat. Und bei uns hat ja auch der ein oder andere in die Podcast-Box reingeschaut zur Demeer, weil wir waren da auch und haben live gepodcastet. Ihr habt es ja in der letzten Episode vielleicht gehört. Und ich fand es super spannend, denn es waren viele unterschiedliche Impulse da. Es ist auch eine gewisse Aufbruchsstimmung. Ich bin mal gespannt, wie viel von dieser Aufbruchsstimmung jetzt auch in die Praxis überschwappt und wie sich das in den nächsten Jahren gestaltet. Und ein großes Thema war ja das Thema KI. Aber bevor wir auf das vielleicht auch noch mal ein bisschen zu sprechen kommen, Christian, was war denn dein Eindruck?
Also ich kann mich da nur anschließen, was die Julia tatsächlich gesagt hat. Wir waren ja zwei Tage in Berlin, beziehungsweise drei, aber der erste Tag war so ein bisschen der Anreise geschuldet. Und das hat insgesamt super gepasst, ja. Also wir haben viele, viele Menschen getroffen, die wir sonst, wie gesagt, entweder nur im Videocall oder telefonisch sprechen. Auch die Möglichkeit, den Podcast live auf der Demeer aufzunehmen, das war ganz großartig mit dieser Podcast-Box, die ihr organisiert hattet oder deren Nutzung ihr organisiert hattet. Das war auch super. Und ansonsten, ja, ich bin ein bisschen müde. Ich finde ja so Messen sind schon immer relativ anstrengend, tatsächlich dann so im Nachgang. Ich glaube, keiner von uns wurde krank. Das ist auch bemerkenswert. Geht es bei Messen eigentlich nicht so häufig. Aber ansonsten glaube ich, macht das immer viel Freude und macht immer Spaß auf das nächste Jahr. Schon so ein bisschen Vorfreude auf das nächste Jahr ist auf jeden Fall jetzt schon vorhanden.
Gut, wobei mit dem Krank-Einschränken, also bei mir war irgendwann die Stimme weg tatsächlich, ne? Also das war sehr spannend, hatte ich so auch noch nicht nach 3 Tagen oder 3,5 Tagen.
Aber du warst vorher
sprechen.
Schon krank, das zählt ja nicht.
Ja, ich war ein bisschen
da
angeschlagen,
ist dann die
aber
Kausalkette unterbrochen.
Genau, das war ein anderes Thema, also es ist auch selbstverschuldetes Schicksal, ne? Wer halt eben irgendwie nachts, abends in einem kalten Fußballstadion steht und Fußball guckt, der ist dann selber schuld, der darf sich nicht beschweren. Aber so wie ihr sagt, also es war super spannend und was bei der Box, was ihr gerade angesprochen habt, vielleicht auch noch super war, wir waren ja mit der Box direkt in der, ich sag mal, in der Startup-Area mit angedockt, ne? Und sehr nah auch am Puls der Innovationen und auch eine Stage daneben, wo eben Impulse getransportiert worden sind. Und wenn man jetzt heute in das Thema reinguckt, so wie es Peter auch gesagt hat, also es war ja, also meine Wahrnehmung war, es war mehr KI wie die letzten Jahre. Es war auch mehr KI in den Lösungen wie früher. Also früher stand ja immer KI drauf. Was dann drin war, war eine andere Frage. Es gab super spannende Modelle. Wenn man in dieses KI-Thema jetzt mal reinschaut, gerade auch mit den Startups verbunden, jetzt wieder auch aus eurer Betrachtung als Rechtsanwälte und im Thema Medizinrecht. Wie schätzt ihr das ein? Also wo bewegen wir uns dahin? Und vor allem, was ist es für Startups zum einen eine Chance, aber auch gleichzeitig eine Herausforderung, dieses KI-Thema zu richtig umzusetzen?
Ja, also zunächst könnte man natürlich die KI-Verordnung an der Stelle ansprechen, die es ja schon seit 2024 gibt, aber die jetzt im Februar 25 ja bezüglich der KI-Kompetenz wirklich auch in Kraft getreten ist, dass die Unternehmen natürlich da bei ihrem Personal, aber auch in sonstigen anderen Ketten der Verbindung und Zusammenarbeit sicherstellen müssen, dass eine gewisse KI-Kompetenz aufgebaut wird, dass die Leute einfach Kenntnisse und Fähigkeit haben im Umgang mit KI. Und dazu haben wir übrigens auch einen ganz coolen Blogbeitrag geschrieben. Bei uns auf der Homepage kann man den finden. Die Fragen, die uns so in letzter Zeit häufig erreichen, ist, was sind eigentlich die Konsequenzen, wenn wir dem jetzt noch nicht nachgekommen sind? Ne, da sind ja tatsächlich auch noch nicht alle wirklich mit befasst mit dem Thema. Manche schieben das noch so vor sich hin. Es gibt immer mehr Anbieter, die Schulungen anbieten, Thema KI-Kompetenz auch zu vermitteln. Und da muss man sagen, naja, nach diesem Artikel 4 der KI-Verordnung ist es jetzt nicht direkt mit Sanktionen belegt, wenn man da irgendwie das nicht sofort umsetzt. Aber man muss natürlich auch im Blick haben, dass wenn es dann zu Komplikationen kommt oder zu Fehlern im Zuge des Einsatzes von KI, dass dann natürlich auch eine gewisse Verletzung der allgemeinen Sorgfaltspflicht im Raum steht. Denn wenn ich die Pflicht habe, mein Personal zu schulen und es kommt dann eben im Einsatz von KI zu Fehlern, dann habe ich natürlich da eine gewisse Mitverantwortung auch als Unternehmen. Insofern, da gibt es schon mal so die erste Pflicht von Seiten des Gesetzes, also konkret die KI-Verordnung, die eigentlich alle auf dem Schirm haben sollten, aber es ist noch nicht so wirklich überall angekommen.
Genau, vielleicht da noch anschließend. Das hatte die Julia gerade schon gesagt, diese Schulungen im KI-Bereich, das ist ja so ein Kernthema, was wir machen, na, dass wir irgendwie Unternehmen schulen. Jetzt, das hat mit der MDR angefangen. Wir haben vor vielen Jahren viel im Antikorruptionsbereich gemacht, im Antikorruptionsrecht, dass wir da die Unternehmen aufgestellt hatten. Jetzt geht es um die KI-Verordnung. Das sind eigentlich so erstmal die To-Dos, weil natürlich das Unternehmen muss ja immer erstmal für sich selbst verstehen, was die eigentlich machen müssen. Und zumindest muss immer irgendwo einer auserkoren werden, der sich mal mit dem Thema befasst. Das ist natürlich in größeren Unternehmen einfacher möglich. Und dafür sind halt immer so Schulungen ganz hilfreich, die wir dann, ja, in der Regel sind die alle per Video. Ja, ganz, ganz selten sind die mal live. Wir machen das in der Regel per Video. Und da geht es immer so um allgemeine Fragen: Was muss ich machen? Was ist eigentlich mit der Haftung? Wie ist das so grundsätzlich ausgestaltet? Welche vielleicht externen Dienstleister müssen wir hinzuziehen? Passt das mit der sonstigen Regulatorik, die wir haben? Und da einfach so einen roten Faden zu entwickeln, das hilft halt dann so ein bisschen, ja, dass man den einfach so eine Art, ja, Compliance-Handbuch an die Hand gibt, letztlich.
Bis
Jetzt
zur
auch.
Ernennung eines KI-Beauftragten, so wie man das ja auch beim Datenschutz kennt, ne, dass man wirklich auch im Unternehmen jemanden als verantwortliche Person bestimmt, die dann auch für die Einhaltung der Spielregeln eben sorgt. Und genau, das ist, denke ich, ja total wichtig. Also diese Vorgabe gibt es ja nicht ohne Grund, sondern es macht schon Sinn, dass die Menschen, die KI anwenden, jeden Tag eben auch Vor- und Nachteile der KI kennen und natürlich sich auch des Risikos im Einsatz mit KI bewusst sind. Klammer auf. Die große Frage ist ja immer, ist es denn tatsächlich KI? Ne? Du sagtest eben so schön, Matthias, da stünde überall immer KI drauf. Die Frage ist halt, ist es KI im Sinne des Gesetzes? Und das wäre dann eben noch zu prüfen. Da ist man manchmal ein bisschen voreilig. Klammer zu.
Jetzt arbeitet ihr bei Lück und Petzold ganz viel mit Startups auch zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Problembewusstsein bei Corporates eher so ist, dass man da vielleicht lieber zu viel hinschaut als zu wenig. Mir kommt es zumindest so vor, als würden Startups eher so ein bisschen unbedarft an das Thema rangehen und dass dieses Bewusstsein gar nicht so da ist, wenn man KI nutzt oder KI-Anwendungen einbaut in sein eigenes Produkt, in einen Service. Wie schafft man das, dafür ein, ja, allgemein auch so ein Bewusstsein zu schaffen, um das auch ein bisschen in die Köpfe von den Startups mit reinzukriegen?
Naja, Peter, da ist es halt einfach so, das Gesetz selbst sieht jetzt keine Sanktionen direkt vor, keine mittelbaren, also keine unmittelbaren vielmehr, nur mittelbare, wie schon erwähnt, dann eben über ein Verschulden sozusagen in der Umsetzung, dass man das Personal nicht geschult hat, wenn es dann zu einem Fehler gekommen ist, eine gewisse Mithaftung. Aber letzten Endes muss man sich einfach klar werden, dass es einen maximalen Vertrauensverlust und auch eine Rufschädigung nach sich ziehen kann, auch für das Unternehmen, wenn die Leute einfach da nicht wissen, was sie machen im Umgang mit KI. Also das könnte ein Hebel sein, um das in die Köpfe zu kriegen.
Da vielleicht noch die Nachfrage, weil oftmals ist ja bei Gesetzen, wenn die eingeführt werden, die treten jetzt in Kraft und du hast ja gerade gesagt, Julia, es gibt noch keine Konsequenzen. Na klar, außer es passiert was, dann muss ich einen gewissen Nachweis führen. Gibt es da aber eine Übergangsfrist und gibt es auch schon eventuell ein fixes Datum, ab wann das wirklich dann auch, sage ich mal, gedreht wird, das ganze Thema, wo es heißt, ab dem Zeitpunkt greift dann die Sanktion, die Sanktion, die Sanktion. Gibt es sowas schon oder ist es jetzt wirklich mal ein offener Zeitraum?
Also meines Wissens ist ja am 2. Februar diese Pflicht in Kraft getreten, ne? Und die Pflicht als solche besteht. Wie gesagt, es gibt keine unmittelbare Sanktion, die jetzt die KI-Verordnung selbst vorsieht. Aber das ist sozusagen die erste Neuerung aus dem AI Act, der ganz konkret sozusagen jetzt eben schon wirkt. Aber ein gestaffeltes Vorgehen bezüglich der Haftung in dem Bereich ist mir jetzt nicht bekannt.
Okay, wunderbar.
Nee, genau, das gibt es aktuell nicht, ne? Also wenn man sich jetzt aktuell damit befasst, wie jetzt Dienstleister auf die KI-Verordnung reagieren, dann geht es tatsächlich einfach um die Schulungen, ja, um die Herausstellung des KI-Verantwortlichen, dass man eben einmal die Rechten und Pflichten, ja, einfach einen Überblick verschafft, ja, dass man eben entsprechend diese vorzuweisende Fachkunde, wie es dann heißt, glaube ich, auch in der DSGVO, da ist das ja genauso und im Artikel 4 der KI-Verordnung auch, dass man da entsprechend diese Aufrechterhaltung der Fachkunde halt hat. Ja, genau. Oder überhaupt mal die Fachkunde erreicht. Ja, und genau, also 2. Februar in Kraft getreten, seit ungefähr 2,5 Monaten jetzt. Ja, und seitdem müssen sich die Unternehmen damit auseinandersetzen. Also spätestens jetzt hätten sie auch schon vorher machen können. Aber naja, so wie immer, die fangen natürlich erst an, wenn es dann tatsächlich wenn es tatsächlich in Kraft getreten ist und live geht. Und das haben wir jetzt, ja. Also da kommt man jetzt nicht mehr drum herum.
Was du wahrscheinlich meintest, Matthias, das gestaffelte Inkrafttreten. Es gibt natürlich andere Bestimmungen in der KI-Verordnung, die erst zum 2.8.26 scharf gestellt werden. Jetzt konkret auf den Aufbau der KI-Kompetenz haben wir aber tatsächlich den 2. Februar 2025. Also das ist vorgezogen, wahrscheinlich auch angesichts der hohen Bedeutsamkeit.
Und auf deine Frage, Peter, so die Größe des Unternehmens ist ja leider nicht immer damit einhergehen, dass da auch irgendwie mehr Expertise vorhanden sein muss oder dass es irgendwie professioneller zugeht. Ja, tatsächlich, die Startups legen natürlich, die müssen natürlich einen ganz, ganz krassen Fokus, sag ich mal, haben und ganz Wichtiges von nicht so Wichtigem trennen, ja, oder von Mittelwichtigem so. Und dann muss man sich eben überlegen, wo sind jetzt diese Schulungen im KI-Bereich? Natürlich ist das wichtig, aber das wird sicherlich nicht so prioritär wichtig sein, dass man damit das Produkt skalieren kann. Aber trotzdem muss man sich ja eben muss man sich über die Grundsätze und über die Unternehmensrichtlinien, die man dann erstellen muss, im Klaren werden. Ja, also man muss halt im Groben wissen, was kommt auf mich zu, was kostet das und wie lange brauche ich für die Umsetzung? Das sind so die Fragen, die am Anfang wissen wollen. Und die Fragen wollen ja auch die Investoren wissen. Die wollen wissen, was kommt da die nächsten Monate an Workload drauf zu. Es ist jetzt nicht im operativen Geschäft die Nummer eins der Tagesordnung, das ist klar. Ja, da sind natürlich größere Unternehmen besser aufgestellt. Zumindest sollten es sein, von den Schulungen, die wir so erleben. Das ist tatsächlich, da kommen schon teilweise Nachfragen, wo man sich denkt, weiß nicht, die letzte Schulung ist irgendwie 33 Jahre her. So, also das ist halt, da ist der Wissensstand sehr, sehr unterschiedlich. Und wir haben da auch so ein bisschen so ein Learning gehabt, dass wir mittlerweile ganz konkret nachfragen, wo die einzelnen Leute herkommen, was sie für ein Hintergrundwissen haben, wie viel Schulung die schon gehabt haben. Weil der Wissensstand, je größer das Unternehmen ist, sehr, sehr unterschiedlich ist von den Mitarbeitern und von den Teilnehmenden. Genau. Das nur so als Praxiseinblick.
Jetzt haben wir ja gehört, dass allein schon von den Zeiträumen, über die wir jetzt sprechen, das ja alles noch relativ neu ist. Aber nichtsdestotrotz habt ihr denn schon in der Praxis, ja, ich sag mal, Erfahrungswerte, wo ihr sagt, hey, eigentlich, da müssten Gesetze, Vorschriften angepasst werden, um den Einsatz von KI zu regulieren? Oder könnt ihr da irgendwie, ja, ich weiß, es ist so ein bisschen Meinungsthema, aber vielleicht könnt ihr ja zu eure Meinung dazu mal abgeben.
Naja, da gibt es ja ganz verschiedene Ansichten von ganz revolutionären Überlegungen, dass man dafür ganz eigene Gesetze schaffen sollte, auch gerade was die zivilrechtliche Haftung angeht oder eine eigene Rechtspersönlichkeit für die KI, die ja als solche ganz klar erstmal kein Haftungssubjekt sein kann juristisch, aber dann hin zu einer Art E-Person oder Ähnlichem, die man dann auch wieder versichert, wie man das zum Beispiel bei anderen gefährlichen Dingen so tut, zum Beispiel im Kfz oder Ähnlichem, bis hin zu Leuten, und da würde ich mich eigentlich anschließen, die sagen, naja, in weiten Teilen, was jetzt zumindest die zivilrechtliche Haftung angeht, haben wir eigentlich ein sehr gut funktionierendes System an Spielregeln. Also ganz klar natürlich die Schadenersatzregeln, die man so gemeinhin kennt aus dem BGB. Und da brauchen wir jetzt keine Sondertatbestände schaffen, sondern wir können eigentlich damit ganz gut arbeiten, wenn man einfach so die Grundsätze beachtet und die so ein bisschen auf den jeweiligen Fall runterbricht. Also ich würde, um das zusammenfassend zu sagen, nicht dafür plädieren, dass wir da jetzt eine ganz eigene Haftungsregulatorik für KI-Sachen brauchen. Wir brauchen halt irgendwann mal vielleicht den einen oder anderen Fall, der auch gerichtlich entschieden ist. Aber ansonsten sollten wir eigentlich mit dem Werkzeugkasten des BGB, zumindest was die zivilrechtliche Haftung angeht, und die steht ja zentral im Vordergrund, ganz gut weiterkommen. Da ist unser altes BGB vom 01.01.1900 eigentlich ganz gut drin, auch neue Sachverhalte solide zu lösen.
Genau, da war ja einiges in der Diskussion. Ich durfte so einen kleinen Vortrag halten beim medizinischen Dienst im Süden von Deutschland letztes Jahr. Da ging es um diese Haftung von KI und da war auch ein BGH-Richter da, mittlerweile nicht mehr aktiv tätig, aber der das doch viele Jahre lang in einem Zivilrechtssenat gemacht hat. Und da war das tatsächlich so, zu der Zeit war noch nicht ganz klar, ob diese KI-Novelle kommt. Diese KI-Haftungsrichtlinie, da war mal was in Planung, das ist mittlerweile, meine ich, aufgegeben worden. Das kommt nicht mehr. Also da wird nichts europäisch reguliert, Stand jetzt. Das war damals bei der Diskussion und bei meinem Vortrag tatsächlich noch anders. Ich glaube, da kam jetzt Mitte Februar 25 was, dass da erstmal der Schlussstrich gezogen wurde. Können wir noch mal verlinken, wenn da jemand Fragen hat. Aber letztlich an aktualisierten Gesetzen gibt es dann nur diese Produkthaftungsrichtlinie, ja, die eben novelliert wurde. Das müsste so Mitte letzten Jahres gewesen sein. So, und genau, das ist so, wie die Julia sagt, wir haben eben das allgemeine BGB, ja, wo eben die Haftung des Verwenders geregelt ist in der Regel. Und dann gibt es eben die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Und da ist eben die Voraussetzung, dass eine gewisse Sorgfaltspflichtverletzung da ist. Ja, genau.
Das ist vielleicht auch nochmal zentral, jetzt gerade für die Hörer, das abzugrenzen, ne? Also wir haben natürlich verschiedene Szenarien und verschiedene Beteiligte, wenn jetzt irgendwie ein Fehler auftritt. Und das Problem bei der KI ist ja eben auch, dass man gerade ex post, also im Nachgang, eben schwer nachvollziehen kann, wo der Fehler jetzt herkam. Also war das ein Fehler des Anwenders? War das ein Fehler in der Programmierung? Also ist der Hersteller betroffen? Das sind so diese Verantwortungssphären zwischen Hersteller und Anwender, die man gemeinhin ja bei der Produkthaftung auch immer hat, ne? Wie weit haftet jetzt der Hersteller für Fehler, weil er das Produkt irgendwie schlecht konstruiert hat oder schlecht überwacht hat oder ähnliches? Da gibt es feste Kategorien auch im Produkthaftungsrecht dazu. Und natürlich die Frage für den Anwender, für den Arzt. Und nach dieser Sphärentheorie sozusagen geteilte Verantwortungsbereiche zu entwickeln, wenn man die Fehler klar voneinander abgrenzen kann, ist ja sinnvoll. Aber das Problem ist wohl eben, dass das in der Praxis eben nicht immer möglich ist, nachher zu sagen, woher der Fehler kam. Und genau, das macht das Ganze eben technisch schwierig. Rechtlich ließe sich das aber abbilden, bis hin zu einer gesamtschuldnerischen Haftung, wenn man es eben nicht genau bestimmen kann, wer zu welchen Teilen da letztendlich verantwortlich ist. Also es geht eigentlich um die Zurechnung der Verantwortung zu Personen, wenn es zu einem Schaden gekommen ist. Und um nochmal beim BGB zu bleiben, da haben wir ja sowieso im Behandlungsvertrag ganz klassisch den Paragraph 630a, der im Absatz 2 als Sorgfaltsmaßstab sozusagen die ärztliche Sorgfalt vorgibt. Früher hat man immer gesagt, die Behandlung muss lege artis sein, nach den Regeln der ärztlichen Kunst. Und dieser Sorgfaltsmaßstab, der ist ja im Bereich der KI noch überhaupt nicht ausdifferenziert, weil das einfach noch gar nicht zum Standard gehört, KI einzusetzen in der Behandlung. Und da müsste man eben auch sehen, sozusagen, was die Praxis macht, was da an Orientierungsvorgaben kommt, wenn sich die KI natürlich erstmal auch in der Praxis weiter durchsetzt. Das Gesetz hat aber diesen Rahmen vorgegeben und er würde auch für KI-Anwendung passen, dass natürlich das ein gewisser Sorgfaltsmaßstab ärztlichen Handelns sein muss, der da umgesetzt wird. Und letzter Satz noch dazu. Ohnehin haben wir ja sozusagen den Grundsatz, dass die Ärzte die Leistung persönlich erbringen, also der Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung. Insofern kann KI natürlich ohnehin den Arzt nicht ersetzen. Ich glaube, darüber brauchen wir auch nicht sprechen, aber natürlich einen gewissen unterstützenden Beitrag leisten.
Gut, also wir halten fest, aus eurer rechtlichen Warte und aus dem rechtlichen Blickwinkel raus sind wir, was die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht, so gut aufgestellt, dass sie sagt, damit kann man jetzt eigentlich vernünftig arbeiten. Klar, es geht nachher, also wie du beschrieben hast, Julia, nochmal so ein bisschen um die Zuordnung, aber über eine gesamtschuldnerische Haftung kann man vieles dann vielleicht auch auffangen. Oder gibt es noch einen Bereich, wo ihr sagt, oder gibt es noch einen Teilbereich, wo ihr der Meinung seid, da müsste jetzt aber dringend noch was nachjustiert werden? Gibt es sowas? Oder sagt ihr, so wie gerade beschrieben, es reicht jetzt erstmal aus, damit fahren wir jetzt erstmal gut und schauen dann, wie die Entwicklung im Bereich der KI ist, auch das Thema Ethik da, was mit reinfließt. Und dann wird sich auch die Rechtsprechung entsprechend anpassen in Zukunft.
Da vielleicht noch anschließend an vorhin, wir hatten das zwar in den ersten Folgen schon, diese Unterscheidung zwischen Verordnung und Richtlinie, ja, dass die DSGVO als Verordnung unmittelbar gilt in den EU-Mitgliedstaaten. Bei der Produkthaftungsrichtlinie, da ist es eben keine Verordnung, sondern da ist es eine Richtlinie und dann hat der jeweilige Mitgliedstaat einen gewissen Zeitraum Zeit. Ich glaube, aktuell sind es 2 Jahre, diese 24 Monate, diese Umsetzungspflicht, sage ich mal. Das heißt, der nationale Gesetzgeber muss das halt noch entsprechend umsetzen. Da wird sich dann noch ein bisschen was verändern, also dass Hersteller auch nach dem Produkthaftungsgesetz dann entsprechend haften, sage ich mal. Das würde sich dann eben noch so ein bisschen ändern. Dann haben wir so das erste Urteil, oder was heißt das erste? Ein Urteil aus dem Norden, ich glaube, das war das Landgericht Kiel, was sich mit KI befasst hat. Weiß nicht, ob da die Julia noch drauf eingeht. Da hatten wir auch einen Blogartikel dazu geschrieben. Bei uns auf der Webseite kann man das ganz gut nachlesen. Das führt jetzt vielleicht auch zu weit. Letztlich, da ging es um eine Plattform und dann war die Frage, ist dann der, wer ist eigentlich der Betreiber dieser Plattform? Ist das die KI an sich? Und da hat sich das Landgericht Kiel so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Das müsste irgendwann so ungefähr vor einem Jahr jetzt gewesen sein. Ja, da ging es eben. Letztlich ging es dann darum, was passiert, wenn die KI falsche Informationen ausspuckt. Ja, so. Und um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir nutzen bei uns in der Kanzlei ja auch KI. Es gibt ganz tolle Rechts-KI-Tools. Es ist tatsächlich so, dass man immer noch kritisch drauf gucken muss. Ja, also man kann ganz, ganz viele Standardprozesse, sage ich mal, durch KI lösen oder einfacher lösen, schneller lösen, standardisieren. Ja, wie Verträge formatieren oder sowas. Ja, das sind ja alles Tätigkeiten, die auch anfallen und wirklich auch Zeit kosten. Aber tatsächlich ganze Verträge gestalten und so, ich sag mal, den genauen Hintergrund auch zu wissen und die Rechtsprechung auch dann zu kennen, braucht man dann auch jemanden, der sich da ein bisschen, der das ein bisschen selektieren kann. Das wird sich die nächsten Jahre auch noch wandeln, aber darum geht es eben jetzt auch in den Urteilen. Was passiert, wenn eigentlich die KI falsche Ergebnisse und eben automatisiert falsche Ergebnisse ausspuckt? Ja.
Genau, beim angesprochenen Urteil, da war es tatsächlich so, dass sie mit den üblichen Paragraphen, die wir so haben, also das war eine Unterlassungssituation aus dem BGB einfach gesagt haben, die Betreiberin dieser Plattform, die sich der Software bedient, ist als Störerin verantwortlich, also ist haftbar, weil wenn sie diese Software einsetzt und nach außen die Ergebnisse dann publiziert, ist sie natürlich verantwortlich zu prüfen, dass das fehlerfrei geschieht. Und dass das auch ordentlich programmiert ist, soweit man das eben nachvollziehen kann. Und wer sich sozusagen solcher Dinge bedient, ist dafür verantwortlich, auch sicherzustellen, dass sie ordentlich funktionieren. Und genau, ob das dann wieder im Innenverhältnis mit einem Regress beim Hersteller endet, weil der vielleicht einen Programmierfehler gemacht hat, ist dann sozusagen die Anschlussfrage. Aber in dem Verhältnis nach außen ist natürlich die Person, die sich solcher Tools bedient und davon auch profitiert natürlich wirtschaftlich, ist sie auch verantwortlich, dafür Sorge zu tragen, dass sie ordentlich funktioniert und keine Falschauskünfte generiert. So was eben in dem Fall, da war dann auf der Homepage gestanden, das Unternehmen sei kurz vor der Insolvenz. Das war natürlich nicht richtig. Die KI hatte da irgendwas verschluckt oder falsch dargestellt. Und dann hafte ich natürlich als Plattformbetreiber. Insofern ist das Urteil eigentlich wenig überraschend. Das ist auch mit den gängigen Vorschriften gelöst, die wir haben. Und es ist im Prinzip der Grundsatz, wer sich irgendwie gefährlicher Dinge bedient, der muss halt auch dafür Sorge tragen, dass nichts passiert und haftet eben für deren Einsatz. Das ist eigentlich nichts ganz Neues. Insofern ist das Urteil zwar eines der ersten, aber jetzt nicht irgendwie ganz grundsätzlich anders als das, was wir erwartet hätten.
Was
Das hat
ich
halt so ein
mir.
bisschen die Diskussion tot gemacht, sag ich mal, ob wir ein eigenes Haftungssystem brauchen, weil das wurde schon relativ häufig immer wieder diskutiert. Was machen wir damit eigentlich auch auf europäischer Ebene? Muss das irgendwie alles selbst reguliert werden? Jetzt müssten wir in den ganzen anderen Ländern gucken, wie das da geregelt ist. Aber jetzt für Deutschland ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, dass die aktuellen Regelungen, da kriegt man es ganz gut rein. Ja.
Was ich mich in dem Zusammenhang gefragt habe, ist, also wir reden ja jetzt, es tritt der Haftungsfall ein, also wir sind ganz am Ende des Prozesses und dann gibt es einen, die Frage, ist eine Haftung, ja, muss der Betreiber, wer muss haften? Allerdings haben wir ja bei KI so eine Blackbox-Technologie. Das heißt, ich programmiere etwas, ich gebe vorne einen Befehl ein, ich kann aber nicht sagen, wie komme ich zu dem Resultat hinten raus, weil die KI im Zweifelfall ja einfach eigene Überlegungen anstellt und ich das gar nicht so nachvollziehen kann. Und dann frage ich mich immer, wie kann man das denn sicherstellen aus Haftungsgründen, dass KI-Systeme insofern auch in rechtlicher Sicht transparent und nachvollziehbar sind? Also wie gibt es da eine praktische Lösung dafür?
Das ist ja genau die spannende Frage. Also du sprichst das Thema Blackbox an, ne? Diese nicht vorhandene Nachvollziehbarkeit dann aus der Ex-Post-Sicht. Und das ist auch das, was in der Diskussion immer wieder gesagt wurde. Man kann ja dann den Arzt sozusagen als Letztverantwortlichen auch nicht zum Haftungsknecht machen, ne? Also Stichwort Haftungsknecht, da findet man ganz viel dazu in der Diskussion, dann ist es ja total innovationsfeindlich, weil dann möchte es ja niemand mehr einsetzen, weil er immer Gefahr läuft, er als Anwender haftet dann für alles. Und da gibt es halt sozusagen die Überlegung, wird viel diskutiert unter dem Begriff Human in the Loop und auch dem Begriff Meaningful Human Control, also dass man eigentlich eher eine Entscheidung zwischen KI und Arzt idealerweise in Kooperation erwirken muss und eben verhindern muss, dass der Arzt oder der Anwender sozusagen eben zu dem Haftungsknecht degradiert wird, indem er eine bedeutsame menschliche Kontrolle über das Ergebnis weiterhin behält. So, das ist jetzt natürlich eine technische Frage, aber das würde voraussetzen, dass es eben genau nicht diesen Blackbox-Charakter durch und durch hat, sondern dass ich zumindest in groben Zügen erklären können muss, wie ist die KI zu ihrer Diagnose gekommen? Oder dass die KI mich partizipieren lässt am Ergebnis als Arzt, indem sie mir zum Beispiel drei Optionen vorschlägt und ich wähle, also dann bin ich auch wieder der Letztentscheider. Ich habe die drei Optionen vorliegen. Das sind zum Beispiel Anwendungsszenarien, die man diskutiert, dass man also einfach diese menschliche Kontrolle beibehält und die Letztentscheidung dann auch beim Arzt verbleibt. Das ist eben sozusagen der zentrale Punkt, um diese Haftungsknechts-Szenarien zu vermeiden. Und da muss man eben schauen, ob das sozusagen technisch sich abbilden lässt. Im Blick auf den Patienten ist das auch sehr wichtig, denn der Arzt muss natürlich aufklären. Er muss aufklären über seine Diagnose, über seine Therapie, über die Behandlung und so weiter. Was natürlich auch wieder voraussetzt, wenn er KI einsetzt, dass er zumindest erklären kann, wie er zu der Diagnose gekommen ist. Und wenn er das nicht kann, dann kann er auch nicht richtig aufklären. Und auch dafür, für die Patientensicht, brauchen wir unbedingt diese Meaningful Human Control, die man dann möglicherweise auch nur erreichen kann, indem man eben das Selbstlernen der KI irgendwo stoppt und es freest, ja, was natürlich total technologiefeindlich ist, aber das Recht kommt dem gerade anders nicht nach, weil als Blackbox ist es auch in der Aufklärung letzten Endes nicht vertretbar, wenn ich dem Patienten sage, wir machen es das, aber ich weiß eigentlich nicht warum. Die KI hat mir das gesagt. Ja? Das wäre eine totale Aufgabe der menschlichen Letztverantwortung, bei der es aber unbedingt auch ethisch schon bleiben muss.
Das ist insoweit ein spannender Punkt, weil gerade das, was du angesprochen hast, es gab jetzt, also wenn ich jetzt gerade nochmal zurückblicke auf die DMEA, ich habe die eine oder andere Lösung gesehen, genau, die versucht hat, diese Transparenz auch darzustellen im Entscheidungsprozess oder im Findungsprozess. Ich kann mich sogar an eine Lösung noch erinnern, die war ganz speziell für den Notfall. Versorgungsbereich gedacht, wo genau ja das auch elementar nachher ist. Also wenn da wirklich was passiert, ich kriege eine Entscheidungsunterstützung durch die KI, da brauche ich eine Transparenz, ich brauche ja nachher auch, was die Abrechnung angeht, etc. Und das sind ja alles so Faktoren, die da reinspielen. Wie schätzt ihr das ein? Also das ist unumgänglich wahrscheinlich, dass es so eine Transparenz gibt, dass diese Blackbox aufgelöst wird und dass es ja, nachvollziehbar wird für nachher auch vor Gericht, weil im schlimmsten Fall wird es ja irgendwann so sein, dass es dann mal ein Gerichtsverfahren geben wird, wo der Arzt sagt, ich habe mich auf die KI verlassen und dann sagt derjenige, der die KI programmiert hat, jetzt egal, ein Startup, wird sagen, okay, schlussendlich ist ja der Arzt der Entscheider. Das wird ja so diese Waage sein, wo du gerade beschrieben hast, Julia, oder?
Genau, also auch nochmal, um auf die ethischen Gesichtspunkte zurückzukommen, dieser ganz, ganz wichtige Punkt der Nachvollziehbarkeit, der Transparenz, das, was du ansprichst, ja, ist auch ethisch ganz zwingend erforderlich. Und das hat natürlich auch wieder damit zu tun, dass die Patienten ja nicht einfach irgendwie Kunden sind, sondern das sind ja hochvulnerable Personen, die in einer ganz desolaten, Situation sind. Und da ist natürlich ein Kontrollverlust überhaupt nicht, also Kontrollverlust auf Seiten des Behandlers, des Arztes, der Ärztin, das ist natürlich überhaupt nicht erwünscht, ja, sondern der Arzt muss natürlich die Verantwortung auch dem Patienten gegenüber übernehmen. Und da gibt es aber auch gerade im ethischen Bereich schon verschiedene Medizinethiker, die sich darüber schon Gedanken gemacht haben, was da ethisch sozusagen überhaupt vertretbar wäre. Und um mal ein paar große Namen zu nennen, also von Nida Rümelin, ja sehr bekannter Ethiker aus 22, gibt es da eine grundlegende Schrift. Oder auch die WHO hat einen Leitfaden veröffentlicht mit Grundsätzen zum Einsatz von KI. Und es geht einfach immer wieder darum, dass die Autonomie des Patienten gewahrt sein muss. Das geht ja zurück auf Selbstbestimmungsrecht letzten Endes und Thema Informed Consent, also informierte Einwilligung. Und das alles kann ich natürlich nicht sicherstellen, wenn ich selber nicht verstehe, was ich mache und wenn ich sozusagen die Hoheit über meine ärztliche Behandlung abgegeben habe. Also das kann man eigentlich sicher ausschließen, dass das irgendwie abbildbar ist, weder ethisch noch rechtlich. Im Übrigen ist es ja auch total wichtig, dass die Patienten Vertrauen in die KI haben. Und wenn ich mich da hinstelle und sage, ich kann Ihnen leider nicht erklären, wie es zu dem Ergebnis gekommen ist, das Vertrauen ist sofort kaputt. Auch wenn wohlgemerkt natürlich alle einen gewissen Vertrauensvorschuss erstmal mitbringen. Aber der ist auch schnell dahin, wenn ein paar Fälle vielleicht irgendwie mit hoher Außenwirkung in der Gesellschaft irgendwie verbrannte Erde hinterlassen würden. Ja, also es geht auch ganz viel bei dem Einsatz von KI, denke ich. Und das ist jetzt als Jurist gesprochen, auch um die Akzeptanz in der Gesellschaft und das Vertrauen in die KI. Denn ohne Akzeptanz werden diese Anwendungen sich auch nicht durchsetzen.
Es ist fast schon ein schönes Schlusswort, aber jetzt wollen wir natürlich nicht enden, sondern hier nochmal die Rückfrage. Haben wir zu dem Themenkomplex Haftungsfragen, Haftung insgesamt noch irgendwas offen, was wir besprechen? Weil sonst würden wir uns jetzt dem Thema Zukunft ein bisschen zuwenden.
Also zum Thema Haftung eigentlich nicht, außer dass ich halt Vertrauen insbesondere auch dadurch schaffe, indem ich klar geregelt habe, wer Verantwortung übernimmt. Also wenn die Menschen wissen, es wird nachher jemand verantwortlich sein, dann schafft es auf jeden Fall Vertrauen. Wenn die wissen, dass die Dinge geprüft und kontrolliert sind und es Spielregeln gibt. Und das ist eben sozusagen das Wichtigste, dass diese Verantwortung letzten Endes bei den Ärzten gegenüber der Patientenseite bleibt.
Welche neuen rechtlichen Herausforderungen könnten denn durch fortschrittlichere KI-Technologien entstehen? Wir sehen ja, jeden Tag quasi wird ein neues KI-Modell veröffentlicht, egal ob es in der Bildgebung ist, ob es im Bereich Ton ist, Video. Also es gibt ja ganz neue Möglichkeiten. Und du hattest es ja, glaube ich, angesprochen, Julia, oder ich weiß nicht, ich glaube, Julia war es, mit dem Fortschritt auch mitzuhalten auf rechtlicher Ebene. Welche Herausforderungen könnten denn da jetzt entstehen?
Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ist das, was die Julia gerade beschrieben hat. Na, wir müssen natürlich irgendwie den Herstellern, auch den Nutzern, vor allem in der ganzen Healthcare-Branche klar machen, dass halt die Aufklärung eine viel größere Bedeutung erlangt als früher, sage ich mal. Ja, jetzt ist die Aufklärung in vielen Teilen ja juristisch sehr, ich sag mal, rein formell überlagert, dass man über sehr viel aufklären muss, was auch vor dem Hintergrund des Selbstbestimmungsrechts des Patienten auch richtig ist. Ja, nur da knallt natürlich das Recht einfach auf die Praxis, wenn wir jetzt irgendwie die Aufklärung uns anschauen in den stationären Kliniken. Ja, da sind die formellen Anforderungen an die ordnungsgemäße Aufklärung sind einfach extrem hoch. Und durch die KI wird natürlich diese, also diese sprechende Medizin, diese aufklärende Medizin noch mehr Zeit kosten als vorher. Deshalb glaube ich, das ist die größte Herausforderung, woher dann die Zeit kommen soll. Ja, bei immer weniger werdendem Klinikpersonal. So, das ist so ein bisschen das Thema. Natürlich haben die dann mehr Zeit, wenn entsprechend die KI mit eingesetzt wird. Nur, das sind ja ganz andere Kompetenzen, die dann abgefragt werden. Das hat ja nichts mehr mit dem Arztberuf zu tun. Und ich glaube, dann geht es halt ganz, ganz oft um wieder dieses Schulungsthema, dass sich die Ärzte für sich weiterbilden, dass sich auch der Inhaber oder der, ich sag mal, der Klinikbetreiber oder das Unternehmen selbst darüber Gedanken macht, wie kann ich denn dem Kunden letztlich das so anbieten, dass er das auch praktisch nutzen kann. So, also da muss er, glaube ich, darüber muss er sich auch Gedanken machen, weil bei allen, jetzt zuletzt auf der DMEA, mit allen, mit denen wir gesprochen haben, das sind natürlich alles, ich sag mal, tech-affine Unternehmer, die aber letztlich in der Gesundheitswirtschaft ja immer auf den ambulanten oder stationären Bereich angewiesen sind, also immer auf den Arzt oder auf die Ärztin. So. Und das ist immer so der Flaschenhals. Und da muss immer so die Brücke geschlagen werden. Und ich glaube, da können wir halt ganz gut unterstützen, weil wir den Gesundheitsmarkt ganz gut kennen und da viele Connections zu den Ärzten und Ärztinnen haben. Deshalb hatten wir auch mit der Gründerin auf der DMEA selbst nochmal gesprochen, ja, wo es um diese mobile Behandlung ist, oder mobile Behandlungsmöglichkeiten ging, Stichwort Telemedizin etc. Da müsste halt aus Ärztesicht noch ein bisschen mehr passieren. Ja, also für die, ich glaube, die Hauptherausforderung ist dann tatsächlich da, dass man sich die nächsten Jahre überlegt, wie kriegt man denn diese beiden Player zusammen, weil da war natürlich auf der DMEA noch ein bisschen weniger vorhanden. Ja, wir hatten mit einigen Klinikbetreibern gesprochen oder mit ehemaligen, die große Klinikketten betrieben haben. Da ist schon ein bisschen was da, nur da würde schon noch mehr gehen, damit auch da die ganze Innovation so überschwappt und ins Doing kommt.
Genau, und ich würde ergänzen, also was ich so als Hauptpunkte eigentlich sehe, jetzt mit Blick auf die Zukunft. Man hat ja schon einen ganz guten Rahmen jetzt, was die verbotene KI angeht. Das ist ja auch in der KI-Verordnung geregelt, dass die KI halt keine Fehler machen darf, also keine Diskriminierung fördert oder Menschen manipuliert, wie man das in anderen Staaten auf der Welt ja zum Teil auch sieht, bei im Rahmen der Gesichtserkennung oder so, was da mit KI teilweise gemacht wird, dass das natürlich geregelt ist als verbotene Anwendung. Aber auch im Rahmen der erlaubten Anwendungen, dass man da halt so weiterentwickelt technisch, dass möglichst die Fehlerquote gering ist. Also wir alle, wenn wir KI anwenden, wissen ja, dass sie hin und wieder Schluckauf hat und alles andere als fehlerfrei arbeitet. Und da muss man halt einfach sagen, da ist noch Luft nach oben. Gerade auch, wenn man sich dann halt bei der Datenfütterung mal mit der Frage beschäftigt, woher stammen eigentlich die Daten, mit denen ich die KI trainiert habe, sind diese Daten repräsentativ? Ja, gibt es ja auch berühmte Fälle, gerade auch im Bereich HR, Bewerberauswahl. Ne? Ich weiß, das kennt ihr alle, wenn man die dann nur füttert mit Leuten, die in Führungspositionen sind, und das sind halt meistens dann Männer über 40, dann sieht die KI halt alle Frauen, jungen Frauen erstmal aus, weil sie halt möglicherweise ein verzerrtes Bild durch die Daten hat, die sie bekommen hat. Oder wenn wir im Bereich Hautkrebs-Screening-Apps bleiben, wenn ich sie halt bei Muttermalen nur mit hellhäutigen Bildern füttere, dann kommt vielleicht bei einer seltenen Erkrankung oder einer anderen Hautfarbe vielleicht auch was Komisches raus. Das heißt, ich kann sie dann eigentlich nur in dem geschlossenen System wieder verwenden, in dem ich sie auch trainiert habe. Und darüber muss ich mir klar werden, was habe ich denn für Daten eigentlich eingesetzt, um die KI zu trainieren? Bis hin zu noch dem Punkt, dass die KI natürlich weiterhin erstmal über Intel-Wissen verfügt. Da gibt es ja das berühmte Beispiel, dass diese Haut-Screening-Anwendungen genauso dir auch einen Kaffeefleck screenen, wenn du ihr einen Unterschied siehst. Aber die KI halt nicht erkennt, dass es ein Kaffeefleck ist und kein Muttermal. Also sie nur in ihrem geschlossenen Circle funktioniert und halt nicht über den Tellerrand denkt. Ja, also da ist halt noch viel Potenzial nach oben.
Ja, ihr beiden, also wir nähern uns so langsam dem Ende der letzten Episode der Sonderfolgen. Und wenn man jetzt das nochmal so ein bisschen zurückblickend betrachtet, wir haben ja über die 7 Folgen ganz viel, und der Christian hat es gerade auch gesprochen, in der letzten Folge hatten wir ja mit der Pari auch eine Gründerin mit dabei, die jetzt gerade aktuell in der Gründung ist, auch da nochmal sehr starken Deep Dive gemacht, unterschiedliche Blickwinkel. Wenn wir jetzt aber am Ende dieser 7 Episoden dir gebracht haben und mit dem ganzen Wissen, was ihr uns ja transportiert habt, was ihr mit den Gründer, Gründerinnen geteilt habt, was würdet ihr jetzt zum Schluss einfach auch nochmal angehenden Healthcare-Gründer, Gründerinnen raten? Mit was sollten sie sich wirklich intensiv zu Beginn beschäftigen? Was sind wirklich nochmal aus rechtlicher Sicht relevante Themen? Und wo er sagt, okay, im ersten Schritt Fokus darauf, der Rest kommt dann später im laufenden Prozess der Entwicklung der Lösung, ne, und des Aufbau des Startups.
So, jetzt müsste man nur noch den Button finden, um das Mikrofon
Ich wollte schon sagen, alle
um
eingefroren und auf
freizuschalten.
Start, genau,
Ja,
genau.
ich hatte meine Maus hier kurz verloren auf dem zweiten Bildschirm, jetzt habe ich sie wiedergefunden. Genau, also letztlich, wir hatten das ja schon ein paar Mal gesagt in den Folgen, dass sich die Startups eben ganz konkret darüber Gedanken machen müssen, mit wem am Anfang geredet wird, sich möglichst früh auch den rechtlichen Part mit reinzuholen. Gar nicht so sehr, dass wir da sofort Geld mitverdienen wollen, nur es wird einfach viel, viel teurer, wenn man das später macht. Ja, also wir haben halt unzählige Fälle, bei die wir uns im Nachhinein anschauen, wo wir denken, ja, da können wir jetzt irgendwie so ein bisschen rettende Maßnahmen ergreifen. Das bedarf nur alles sehr viel Aufwand, zeitlich und finanziell Natur. Ja, so. Und da hilft es einfach, deshalb engagieren wir uns ja auch ich sag mal, bei Vereinen, die oder Starter-Plattformen pro bono-mäßig, ja, dass wir da so eine Einschätzung abgeben. Und da, ich glaube, die Startups brauchen am Anfang so ein Verständnis für den Gesundheitsmarkt. Und damit die wissen, mit wem muss ich sprechen, wer sind so die wichtigen Netzwerker, wen kann ich wie zu meinen Gunsten nutzen und sich eben von der rechtlichen Seite her zumindest bei den groben roten Faden zurechtzulegen, ohne jetzt bis ins letzte Detail alles geprüft zu haben, aber zumindest zu wissen, was muss ich wann, wie machen und wer kümmert sich darum.
Genau, und von meiner Seite auch nochmal der Tipp, dass man einfach wirklich die Hemmschwelle auch, die es ja mitunter auch gibt, zum Juristischen so ein bisschen abbaut, weil man das irgendwie aufschiebt oder das nicht so richtig wahrhaben will oder im Zweifel nicht versteht. Und ich hoffe, dazu hat ja unser Podcast auch beigetragen, Medizin recht leicht verständlich, dass man einfach sieht, das sind nicht irgendwie alles verstaubte Uhus, die da irgendwie Jura machen, sondern es gibt auch ein paar richtig coole Anwälte, die locker drauf sind. Und der Zugang einfach auch zum Recht und zu der anwaltlichen Beratung so ein bisschen populärer wird an der Stelle.
Ja, dann erstmal von meiner Seite herzlichen Dank, dass ihr euch über diese 7 Folgen so viel Zeit genommen habt, das auch einfach in die praxisnah zu erklären in den Startups. Denn ich finde, wir haben so viele wichtige Themen angeschnitten, allein wenn man sich diese 7 Episoden und wir werden sie nochmal in Summe auch listen, dass man da einen guten Überblick hat, anhört, vermeidet man schon sehr viele Fehler vorneweg. Und wir packen natürlich auch die Links zu Lück und Petzold wie gewohnt alle in die Shownotes und auch eure persönlichen Links, weil da teilt ihr ja auf LinkedIn und Co. auch immer ganz viele Tipps. Und natürlich machen wir auch gerne Intros, wenn Bedarf dafür da ist. Ich fand es insofern spannend, dass selbst mir, wo ich jetzt wirklich 3 Jahre Startup gemacht habe, so viele Themen sogar neu waren und ich da gedacht habe, hey, da hättest du mal drauf achten sollen. Gut, dass nichts passiert ist, aber manchmal ist es auch das Gute, wenn man unwissend ist. In dem Fall hat es mir aber super viel Spaß gemacht und ich habe viel gelernt und möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei euch bedanken.
Gut, also ich sage auch nochmal Danke. Mir geht es ähnlich wie Peter. Viele Dinge, ja, vergisst man aber auch im Alltäglichen, ne, wenn man auch mit Startups dann zusammenarbeitet. Die Startups vergessen das im täglichen Doing und ich finde es nochmal wichtig, das rauszuheben, was Christian vorhin auch gesagt hat. Lieber mal im Vorfeld mit jemand sprechen, ne, sich das eben mal von außen beleuchten lassen. Das gilt jetzt in Rechtsthemen, das gilt auch in vielen anderen Themen, wenn man gerade in den Gesundheitswesen, in den Gesundheitsbereich reinkommt, weil, so wie du es gesagt hast, Christian, es ist relativ schnell das Kind, sagt man so schön, im Brunnen gefallen und dann das Kind da wieder rausholen und die Kurve wieder kriegen. Neben Zeit und Geld sind es noch graue Haare wahrscheinlich, die man dann verliert. Von dem her ist es wirklich wichtig, frühzeitig offen zu sein, Themen anzugehen, zu sprechen. Und Wenn man kein Problem hat, Haken dran. Ich glaube, das ist dann auch ganz gut, aber dann hat man die Sicherheit und kann vielleicht auch nachts wieder schlafen. Ich denke da so gerade ein bisschen an die mentale Gesundheit der Gründer und Gründerinnen. Na, und von dem her sage ich auch vielen lieben Dank für eure Zeit, für eure Einschätzung. Und ja, wir werden ja das Thema jetzt zwar hier an dem, in der Stelle schließen mit der 7. Folge, aber wir werden sicherlich uns an anderer Stelle wieder über den Weg laufen. Also wie Peter gesagt hat, wenn Startup auf uns zukommen, machen wir gerne ein Intro zu euch. Also vielen lieben Dank an euch beide für die Zeit und die Einblicke. Und ich kann es nur bestätigen, es gibt auch, wie hast du es gesagt, Julia, weniger verstaubte Uhus. Dankeschön.
Genau. Also auch herzlichen Dank an euch beide. Das hat richtig viel Spaß gemacht und war mega cool. Die Stimmung war immer super hier in den Aufnahmen. Natürlich ganz besonders gut da live auf der Demeer bei Popcorn-Duft und in diesem wunderschönen Aufnahme-Ü-Wagen. Also wirklich auch von meiner Seite nochmal vielen herzlichen Dank und großes Lob an euch.
Ja, von meiner Seite auch. Also kann ich mich nur anschließen. Das war ganz wunderbar und hat auch wirklich viel Spaß gemacht, den Podcast mit euch zu machen. Wir machen ja öfters Podcasts, muss man ja auch sagen. Aber das war doch jetzt was ganz Besonderes, weil das auch so eine Herzensangelegenheit für uns ist. Na, weil das ist wirklich, wir machen das ja sehr gerne, dieses Thema. Und dann macht es natürlich doppelt Spaß, wenn dann es noch jemanden gibt, der da auch wirklich zuhören will. Deshalb vielen Dank.
Und das Zuhören, das können wir ja schon mal vorne wegnehmen. Also wir haben auch in die Statistiken reingeschaut und fanden das super spannend, dass es ja gleich zwei Folgen in die Top 10 geschafft haben. Daher hört weiter fleißig. Vielen Dank. Und mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.